Ich fühle mich so missverstanden, so falsch eingeschätzt, so gehasst für was? Das ist bei mir auch immer wieder Fragezeichen. Also ich habe nicht resigniert, absolut nicht. Aber manchmal denke ich mir, wo ist das Ergebnis? Ja, tatsächlich. Aber nicht so, dass ich sage, jetzt höre ich auf. Nein, weil auch jeden Einzelnen, den man überzeugt, das ist ein kleines Steinchen.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Dr. Eva Umlauf. Sie kam im bitterkalten Winter des Jahres 1942 im slowakischen Arbeitslager für Juden in Nováky auf die Welt. Später kommt sie in das Konzentrationslager Auschwitz und wird zu einer der jüngsten Überlebenden. Heute lebt sie in München und ist nach wie vor als Fachärztin für psychotherapeutische Medizin tätig. Nach einem Herzinfarkt im Jahr 2014 beginnt sie zu ihrer eigenen Geschichte genauer zu recherchieren, schreibt ein Buch und wird zu einer lauten Stimme gegen Menschenhass. Ich wollte von Eva Umlauf wissen, wie es sein kann, dass Antisemitismus gerade in Deutschland wieder auf dem Vormarsch ist, warum Menschen überhaupt andere Menschen pauschal hassen können und wie sie ihr eigenes Trauma verarbeitet hat. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden gibt es auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Liebe Frau Umlauf, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um ein wenig über Ihr Leben zu sprechen und über das zu sprechen, was gerade in unserer Welt, in unserer Gesellschaft so alles passiert. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Wir sitzen hier am Montag nach der Europawahl. Wir haben gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie es uns gestern Abend ging, als die ersten Ergebnisse reinkamen, als die ersten Hochrechnungen da waren. Und es hat sich ja dann im Laufe des Abends immer weiter, ja, gefestigt, dieser erste Schock. Wie geht's Ihnen denn damit, wenn Sie heute auf dieses Europa schauen, in dem Sie so viel erlebt haben und in dem man glauben könnte, dass wir irgendwie von der Vergangenheit gelernt haben, die Sie hautnah noch miterleben mussten? Wie geht's Ihnen damit, wenn Sie diesen Rechtsruck in diesem Europa sehen?
Also ich habe damit gerechnet. Und ich glaube, jeder hat damit gerechnet und gehofft, dass es doch nicht so wird, wie wir denken, wie es sein könnte. Aber es war noch schlimmer, als ich mir das vorgestellt habe. Und Hauptsache hat mich erschüttert, dass so viele junge Wähler die AfD gewählt haben. Junge, die Neuen, die noch nie gewählt haben, die ich auch ein bisschen noch für zu früh halte, persönlich. Ich würde sie nicht wählen lassen. Ich weiß nicht, wer sie das ausgedacht hat. Und ich glaube, es war auch nur in Deutschland, dass die Jungen gewählt haben. Die anderen Länder haben das nicht gehabt. Sind zu jung. Die sind zu unerfahren. Die kennen die Geschichte nicht. Die lebten noch nie in Diktatur. Und das war für mich so schockierend, kann ich sagen, dass das... Diese Angst, die ich hatte, dass das so wird, ist wirklich mit voller Kraft da gewesen.
Jetzt könnte man ja meinen, wenn wir uns mal auf Deutschland beschränken, leben in einem Land, in dem das Schulsystem diese Themen irgendwie schon integriert hat. Wir haben alle gelernt, was ist der Holocaust? Wir haben gelernt, was ist der Zweite Weltkrieg? Was ist da passiert? Was bedeutet Nationalsozialismus und so weiter? Aber irgendwie hat man das Gefühl, das verfängt gar nicht so richtig. Also oder es wird gar nicht die Brücke zu dem gebaut, was da gerade passiert, in den Köpfen der Leute. Also die Parallelität wird irgendwie nicht hergestellt. Die Leute verstehen gar nicht, dass, wenn sie die AfD wählen, wenn sie rechtsradikale Parteien, was das bedeutet.
Ja, und das ist so schwierig. Wir gehen in die Schulen und reden und lesen und diskutieren mit der Jugend seit Jahren. Wir Überlebende. Und was wollen wir damit erreichen? Dass die Jugend weiß, was passiert, wenn man in einer Diktatur lebt. Und gestern war ich ja so richtig enttäuscht und meine ich, es ist alles umsonst, was man macht, auch wenn schon doch etwas passiert. Ich glaube jetzt nicht, dass es umsonst ist, aber der erste Eindruck war so, dass, wozu machst du das?
Sie sind damals im Lager auf die Welt gekommen, in einem bitterkalten Winter.
Arbeitslager für genau. Juden in der Slowakei.
Genau. Können Sie sich noch daran erinnern, wann Sie das erste Mal gemerkt haben, was da eigentlich passiert ist? Also wann Sie das bewusst reflektiert haben, was da überhaupt los war in Ihrem Leben in den ersten Jahren?
Also die ersten Jahre, das heißt der Arbeitslager und dann Auschwitz, da habe ich keine bewussten Erinnerungen. Also ich war knapp 2, wo ich nach Auschwitz kam. Und vorher war ich schon im Lager die ersten Jahre. Dort bin ich geboren, als erste Geburt von 5 Geburten. Und da muss ich sagen, da habe ich keine bewussten Erinnerungen. Aber wir haben sehr viele Fotos, weil im Arbeitslager auch eine Fotowerkstatt war. Und diese Fotowerkstatt hat auch mich fotografiert. Die sollten die Arbeit dokumentieren. Und dieses Dokumentieren der Arbeit war dann die Hauptbeschäftigung von dem Fotografen. Und er hat auch mich fotografiert. Und dann hat meine Mutter mir erzählt, da hatte dich fotografiert und dort hatte dich fotografiert. Und nach dem Krieg, er hat auch überlebt, hat meine Mutter die Fotos zurückgegeben. Und das ist die einzigen Fotos von der frühen Kindheit und später war er am Leben, auch lebte in der Stadt wie wir und hatte auch eine Fotowerkstatt und oder kam auch nach Hause, nicht sehr oft, aber so einmal in 2 Jahren, einmal im Jahr und hatte so Gestellte im Wohnzimmer mit Palmblatt vorne, so Familienfotos gemacht. Erinnere ich mich schon. Nach dem Krieg erinnere ich mich an vieles, auch wenn nicht an alles.
Sie sind ja nach wie vor auch als Psychotherapeutin aktiv. Deshalb können wir auch ein bisschen über Trauma sprechen und über diese ganzen Themen. Wenn Sie das aus Ihrer fachlichen Perspektive betrachten, Sie sagen, Sie haben keine bewussten Erinnerungen an das, was passiert ist. Wie ist es denn mit den unbewussten Erinnerungen und wie tief sitzen die drin?
Man forscht darüber, wie die Traumata sich auswirken, die unbewusste Traumata, an die man sich nicht erinnert. Und es ist nachgewiesen wissenschaftlich, dass sie sich im Körper und in der Seele eingeleibt haben. Also das gibt tausend Beispiele, die man sagen könnte, auch bei mir, wo ich meine Analyse gemacht habe und man weiß, warum das und man das und das im Leben erinnert oder macht und warum.
Sie waren damals, als Auschwitz befreit wurde, auch krank. Sie hatten diverse Erkrankungen einfach durch auch die schlechten Lebensumstände dort, durch die schlechte Versorgung dort. Ihre Mutter auch. Wie lange hat es denn gedauert, bis Sie beide wieder einigermaßen auf den Beinen waren?
Also es hat ungefähr ein paar Monate gedauert. Also Auschwitz war befreit im Januar 1945. Meine Mutter war schwanger, als sie nach Auschwitz kam. Und sie hat meine Schwester auf die Welt gebracht im April. Und meine Schwester, 45, und meine Schwester war 6 Wochen alt, wo wir aus Auschwitz raus sind. Das heißt, ich war vom Januar bis ungefähr Juni in Auschwitz, wobei nach der Befreiung war die Versorgung viel besser. Aber wir waren nicht gesund. Also ich war auf jeden Fall nicht gesund, weil ich sehr viele Krankheiten hatte, aber transportfähig. Also das heißt, dass wir konnten dann gehen, aber ich hatte offene Tuberkulose, die man dann Monate geheilt hat in einer Heilstätte. Außerdem habe ich auch als Kinderärztin meine 2010 meine Krankengeschichte aus Auschwitz aus dem Archiv in die Hand bekommen. Und da muss ich sagen, was da für Krankheiten aufgezählt worden sind, außer Tuberkulose, Hungerödeme, Rachitis, es war Keuchhusten, es war Lungenentzündung, Unterernährung, also es Skoliose, das ist Wirbelsäuleverkrümmung, also so viel auf dem kleinen Blatt Papier, dass man glauben musste, dem Pädiater, das war ein Prager Professor, Professor Epstein hat meine Mutter gesagt, der auch gefangen war in Auschwitz, vergessen Sie das Kind, das überlebt das nicht. Und wenn ich das durchgelesen habe als Fachärztin für Kinderheilkunde, dann habe ich mir auch gedacht, hätte ich vielleicht auch gesagt. Mhm. Nur was man liest, das ist wie Lehrbuch für Kinderheilkunde, was man alles so haben kann und doch überstehen kann.
Sie sind dort auch in Kontakt gekommen mit dem, ja, ich traue mich fast nicht Arzt zu sagen, weil das ist eigentlich das falsche Wort für diesen Menschen, mit Mengele. Sie wurden selbst kein Opfer seiner Experimente.
Er machte das schon nicht. Wir kamen relativ spät nach Auschwitz und dadurch bin ich dem entkommen.
Mhm. Mhm. Sie haben dann selbst Medizin studiert.
Ja.
Was war der Beweggrund dafür? Wie kamen Sie darauf, ausgerechnet Medizin zu studieren?
Ich weiß es nicht. Zuerst wollte ich Lehrerin werden. Das erinnere mich als Kind. Und später bin ich nicht Lehrerin geworden und da bin ich froh, ich wollte Medizin studieren. Aber ich wollte auch Kinderheilkunde studieren und da bin ich ganz sicher, dass da auch dieser unbewusste Zugang zu diesen, ich war ja nicht nur krank in Auschwitz, ich habe als Nachfolge, als Folge diese ganze Traumatisierung und Hunger und alles, was da einem passiert ist, auch die ganze Kindheit war ich krank. Ich erinnere mich, erste Klasse kam die Lehrerin nach Hause, mir ein paar Fragen zu stellen, mich zu prüfen, ob ich in die zweite Klasse kommen kann, weil ich so viele Fehltage hatte. Ich erinnere meine erste, sogar noch Schulzeit, eigentlich nur im Bett.
Gab es eigentlich irgendwann einen Moment, wo Sie vielleicht auch, wahrscheinlich nicht in frühen Jahren, wahrscheinlich deutlich später, wo Sie sich dann auch mal aktiv damit auseinandergesetzt haben, was da alles passiert ist? Also auch es quasi vielleicht sogar therapeutisch aufgearbeitet haben, was da
ja,
passiert ist?
Ja, natürlich. Das muss man auch zu der Ausbildung als Psychotherapeutin machen und das war sehr gut für mich. Und außerdem, ich habe ein Buch geschrieben und auch die ganze Buchschreibung habe ich auch therapeutisch begleiten lassen, damit man das aushält, was man da alles erlebt hat und Hauptsache, mit wie vielen Toten man leben muss.
Sie haben dann Medizin studiert, wie ich schon gesagt habe. Sie haben irgendwann Ihren ersten Mann kennengelernt, der polnischer Abstammung war und sind mit dem dann irgendwann auch gemeinsam nach Deutschland, nach München gekommen. Was hat das für Sie eine Bedeutung gehabt, ausgerechnet nach Deutschland zu kommen oder hatten Sie da erstmal keine Vorurteile?
Also er war polnischer Überlebende, er lebte in München und wir mussten, das war noch eiserner Vorhang, Kommunismus bei uns, wir mussten heiraten in Bratislava, also in der Slowakei, weil man war eingesperrt, man konnte nicht ausreisen oder nur sehr, sehr begrenzt. Und dann kam ich, ich habe ein halbes Jahr auf die Auswanderungspapiere gewartet, die habe ich dann bekommen und dann bin ich nach München ins Land der Täter gekommen und ich meine, es war nicht einfach. Es war nicht nur einfach deswegen, dass es Deutschland war. Das war eine andere Welt, das war eine andere Sprache, das war alles am Anfang für mich, ich musste mich daran gewöhnen.
Sie haben ganz lange nicht wirklich über Ihre Geschichte gesprochen. Was gab denn den Ausschlag, dass Sie gesagt haben, Sie müssen jetzt doch darüber reden und Sie wollen das auch öffentlich tun und auch mit Schulen, an Schulen sprechen?
Das sind letzte 10 Jahre, was ich mit den, in den Schulen spreche. So langsam habe ich mich auch getraut. Zuerst war das so, dass es waren noch viel andere Überlebende, die ich empfunden habe, dass die das Vorrecht haben. Die haben das ganz anders erlebt als ich. Und ich habe gewartet, immer wollte ich und immer hatte ich irgendwelche Ausreden, die keine Ausreden waren. Ich hatte 3 Kinder, ich hatte Kinderarztpraxis. Ich war beschäftigt den ganzen Tag eigentlich rund um die Uhr. Und dann habe ich mir schon, wenn ich Zeit hatte, Notizen gemacht, was ich mal wann irgendwann schreibe. Und dann vor 10 Jahren, 2014, habe ich einen Herzinfarkt bekommen und war auf der Intensivstation. Und da habe ich mir gedacht, diese Hypotheke, die zahlst du zurück, wenn du hier lebendig rauskommst. Und ich bin gesund geworden, herzlich, ja. Und dann habe ich professionell versucht, das unter einen Hut zu bringen, mit, Agenten zu suchen, Verlag zu suchen, mir eine Historikerin zur Seite nehmen, die Stefanie Ostfald, die ich später kennenlernte. Also so, es ist ein anderes Holocaust-Buch, als die anderen geschrieben haben. Es war so eine Spurensuche, als ob sie mit einem Taschenlampe immer ein Stück beleuchten, befragen von Leuten, die mit uns in Transport waren, befragen Leute, die noch gelebt haben, die in Nowaki mit uns in Arbeitslager waren. Und so langsam, nach 1,5 Jahren, hat das alles irgendwie Glück gehabt. Ja, dieses Buch war unter dem glücklichen Stern. Wir haben einen sehr guten Verlag. Wir haben schon 1, 2, 3 Übersetzungen. Das ist zwar nicht 40, wie bessere Autoren haben, aber man ist zufrieden. Es ist wirklich eine große Freude. Für mich war das, okay, ich schreibe das. Ich wollte aber nicht so schreiben, dass man nur ein Skript macht und das dann auf dem Totenbett den Kindern übergibt. Ich wollte schon, dass das auf die Öffentlichkeit kommt. Das Schicksal dieser kleinen Familie aus der Slowakei, weil ich meine, dann können sich die Leute mehr darunter vorstellen, was das bedeutet als 6 Millionen.
Sie haben all die Zeit in München gelebt?
Ja.
Über die Jahrzehnte hinweg, wenn wir vielleicht mal die letzten 15 Jahre ausblenden, 10, 15 Jahre ausblenden, war Antisemitismus in dieser Zeit je ein Thema für Sie? Also unabhängig von der Erinnerung an das Geschehene, aber auch ganz akut in der jeweiligen Gegenwart?
Vereinzelt. Zum Beispiel, ich ging in eine Sprachschule zuerst Deutsch lernen und dann war da auch eine Lehrerin, die über Juden ganz schlecht gesprochen hat. Also das war noch, ich erinnere mich an die relativ junge, die uns unterrichtet hat. Damals waren wenig Ausländer, die Deutsch gelernt haben. Und die war, aber das war wirklich vereinzelt. Vielleicht auch deswegen, weil wir, ich würde sagen, fast Kontakt nur mit Juden hatten. Also mein Mann, der hatte auch schon viel Kontakt mit den Deutschen, weil er gearbeitet hat. Aber ich war ja in dieser Sprachschule, da waren keine Deutsche, die Deutsch gelernt haben. Und ich war ja nicht so richtig hier mitten im Leben unter den Deutschen, noch nicht. Und das ist dann später passiert, wo mein Mann durch diesen Unfall ums Leben gekommen ist. Aber bis dahin hatten wir fast ausschließlich am Wochenenden, wo man sich getroffen hat, in Luitpold Café. Das waren alles am meisten polnische Juden, die nicht zurück durften nach Polen. Polen hat die Juden nicht nach dem Krieg zurückgelassen. Das waren diese Displaced Person. Und wir, mit denen hatten wir Kontakt. Auch bei uns zu Hause kamen die zum Abendessen und dann natürlich Kind. Und es war das Leben und auch das jüdische Leben wieder, was wir nicht hatten. Das wird jetzt ganz paradox klingen, dass ich das erste Mal das jüdische Leben, freies jüdische Leben in München, in Deutschland leben konnte. Auch jetzt, wir haben zwar Polizeischutz vor der Synagoge. Es ist nicht schön, aber es ist nötig, dass das ist und dass wir in unserer Synagoge tatsächlich guten Schutz haben. Wir haben dort Kinder, Schule, Kindergarten. Das geht nicht. Das muss man schützen, wie wir wissen jetzt. Ja.
Ich habe in der Pandemie im Jahr 2020 das erste längere Gespräch mit Charlotte Knobloch damals geführt. Und sie war damals schon sehr besorgt, wie sich alles entwickelt und dass Antisemitismus auf einmal wieder ein Thema ist, dass sich jüdische Mitmenschen nicht mehr wohlfühlen, teilweise darüber sogar nachdenken, das Land zu verlassen. Für mich, der nicht jüdisch ist, war das erstmal, also Antisemitismus war immer irgendwie ein Thema für mich, aber ich hatte diese akute Veränderung gar nicht so sehr wahrgenommen, mal unabhängig davon, von dem allgemeinen Rechtsruck, aber dass es jetzt tatsächlich, dass Antisemitismus wieder so ein Thema wird, hatte ich damals noch nicht so wahrgenommen. Wann war bei Ihnen denn der Punkt erreicht, wo Sie gemerkt haben, da verändert sich gerade wieder was in dieser Gesellschaft zum Schlechteren?
Also das ist, wir hatten immer Antisemitismus. Aber dieser Antisemitismus hat sich entwickelt zu einem reinsten Judenhass. Für mich ist das Wort Antisemitismus noch zu schwach für das, was wir jetzt haben. Das ist nicht nur ab dem 7. Oktober. Ab dem 7. Oktober verstärkt, absolut verstärkt. Und in Kreisen und in Maßen, dass ich mir das nie hätte vorstellen können. Ich habe das nie gedacht. Ich kam unter deutsche Kolleginnen in die Klinik, junge Kolleginnen, wie ich auch damals war, wo wir unser Facharzt gemacht haben. Ich habe nie, wir waren befreundet, ich war verwitwet, die hatten oft irgendwelche Trennungen hinter sich. Wir hatten richtige Freundschaften bis heute. Und jetzt ist es wirklich so, dass mich der Niklas Frank, Sie wissen, wer das ist, mich interviewt hat und hatte zu mir gesagt, Sie haben noch Ihr Schild an der Tür. Wollen Sie das nicht runterschrauben? Und ich habe gesagt, nein, das will ich nicht. Ich habe auch eine Arztpraxis und ich habe keine Angst. Aber diese Angst habe ich inzwischen. Wenn ich will das jetzt nicht nur auf Netanyahu und seine Politik und ich bin keine Israelis, die ihn gewählt hat und das sollen wir nicht vermischen, diese Sachen. Aber trotz allem ist das jetzt so, dass seit dem 7. Oktober meine Lesungen unter Polizeischutz ist. Also diese Wichtigkeit habe ich mir nie gegeben und auch nie gefordert, aber das haben die Veranstalter selber gemacht, weil sie einfach Angst haben. Und die Leute tragen keinen Davidstern und keine Kippa. Und einmal habe ich ein Kind gefragt, was bei mir in Therapie war. Warum? Ja, meine Mama, die hat mir gesagt, ich soll nicht die Kippa fahren, wenn ich in die Schule gehe. Und was hast du gesagt? Ach, der liebe Gott wird uns schon beschützen. Also die haben sehr viel Religion und dieser Glaube, der liebe Gott wird uns beschützen, da habe ich mir gedacht, ja, und wo war er, wo wir in Auschwitz waren?
Bevor ich da gleich nochmal drauf eingehe, ich habe enge Freunde, die auch teilweise in der Öffentlichkeit stehen, die sich heute oder auch schon in der Vergangenheit nicht wirklich getraut haben, ihre jüdische Identität preiszugeben, die daraus nie ein Thema gemacht haben, weil sie zum einen nicht in die Schublade gesteckt werden wollen und zum anderen auch diese Anfeindungen einfach nicht erleben und ertragen möchten. Können Sie das nachvollziehen?
Ich kann das nachvollziehen, wobei ich meine, wenn man verheimlicht, dass man Jude ist, das bleibt nicht lange geheim. Das wissen die Leute. Das war zum Beispiel in der damaligen Tschechoslowakei, wo wir gelebt haben, in einer Kleinstadt, dass alle wussten, dass wir Juden sind. Also wir waren nur 5 Familien. Und wenn man meinte, die haben das nicht gewusst, dann haben wir uns sehr, sehr geirrt. Das wissen die Leute. Und wir wissen das sowieso.
Was bedeutet denn jüdisch sein heute für Sie?
Eine Zugehörigkeit zum Judentum. Absolut, ich bin nicht sehr religiös, aber ich habe meinen Platz in der Synagoge mit meinem Schild, auch wenn ich nicht sehr oft dort bin. Die Tradition und Hauptsache die Zugehörigkeit. Also wir sind ein Volk, eine Minderheit, die gelitten hat und das ist der gemeinsame Horror, nicht nur seit Hitler, schon viel früher. Und wenn man die Geschichte weiß und kennt und auch sehr große Befürworter des Staates Israel, das ist für mich und für uns Juden in der Diaspora ist diese Stadt wahnsinnig wichtig, nicht nur für die Israelis, die dann ihre Söhne verlieren in der Armee, aber es ist wirklich für uns, auch die wir leben, ist das irgendwie eine Heimat, eine Notheimat, wenn wir es brauchen sollen, Gott behüt.
Was war denn Ihr erster Gedanke, als Sie von den Anschlägen am 7. Oktober gehört haben?
Also ich bin so ein Nachrichtenjunkie und es war ein Samstag. Und in diesem Samstag gibt's ja nicht diesen Morgenmagazin und die Nachrichten, was ich noch im Bett, wo ich Kaffee trinke, gucke. Aber ich habe NTV angeschaltet, schon um 7 und habe ich die Nachrichten gehört. Und ich war so entsetzt. Ich hatte so ein, man wusste noch nicht viel. Man wusste, Israel wurde überfallen. Und wo und diese Kibbutz und ein paar Tote, aber man wusste noch nicht viel. Aber wenn man so einen Stich kriegt, so eine Angst, dass ich habe ja ganzen Tag nur beim Radio gesessen. Das sollte man machen. Und Freunde in Israel angerufen, wie es denen geht. Was habe ich dann gedacht, wie kann ich ihnen helfen? Hier sitze ich und dort passieren schreckliche Massakers und schreckliche Sachen. Also einfach anrufen und sagen, dass man an sie denkt und dabei ist und wir warten ab. Vielleicht wird es nicht so schlimm. Es ist schlimm. Es ist einfach eine Katastrophe.
Wann haben Sie mitbekommen, dass sich die Stimmung hier im Land auch nochmal verändert hat in der Folge? Also auch eben, worüber wir gerade schon gesprochen haben, Antisemitismus wieder noch stärker wird?
Ja, natürlich. Ich meine, ich war jetzt in Amerika. Mein Sohn wohnt in der Nähe von Columbus Universität. Und dann habe ich das gesehen, das Zelten, den Studentenaufstand. Und weil ich jeden Tag spazieren ging, wollte ich das fotografieren. Und da kamen meine Ängste hoch. Viel Polizei um mich und ruhig, die haben das bewacht und ich habe mir nicht getraut, mein Handy zu nehmen, um ein Foto zu machen, weil ich mir dachte, und dann werden die dich ausfragen und warum machst du das und wo bist du und ich muss mich erklären. Ich habe es gelassen, ich habe mich so geärgert über mich, aber da hatte ich wahnsinnige Angst. Das ist aber eine Angst, die man in sich trägt, wenn man sieht eine Bedrohung. Mich hat keine bedroht, aber die jüdischen Studenten wurden bedroht. Ich habe alles verstanden, was sich an den Hochschulen tut. Das ist nicht nur hier. Und was man in Berlin hört, dass man einen jüdischen Studenten von der Universität mit Füßen tritt und ganzes Gesicht bricht. Und es passiert nicht. Der Täter dürfte weiter studieren. Dem haben die nicht mal von der Uni geschmissen, weil das in den Statuten nicht drinsteht. Also es sind Sachen, wo man staunt und denkt. Ich wurde gefragt, weil das Buch jetzt ins Englische übersetzt worden ist, von einem englischen, amerikanischen, berühmten Schriftsteller in Amerika, vor allem berühmt, 60 Jahre alt, also jung noch für mich, warum ich in Deutschland lebe. Das ist oft Frage, die man kriegt, Hauptsache von Amerikanern, die dort geboren ist und alles. Und ich habe ihm dann gefragt, gute Frage, können Sie die Antwort? Konnte auch nicht die Antwort. Also das ist schwierig. Und jetzt nach der Wahl, wo wir sehen, in Europa ist ein Rechtsruck nicht nur in Deutschland. Was in Frankreich noch passiert, das werden wir sehen. Und das ist hier. Und wie es in Amerika wird nach den Wahlen, wissen wir auch noch nicht.
Haben Sie in all den Jahren eigentlich jemals darüber nachgedacht, Deutschland zu verlassen? Ich meine, Ihr Sohn, Sie haben es gerade schon gesagt, lebt in New York. Hätte ja auch ein guter Anlass sein können für Sie zu sagen, vielleicht gehe ich da auch mit.
Naja, so einfach ist es nicht. Ich habe darüber nachgedacht und Amerika war im Mittelpunkt noch mit meinem ersten Mann. Und irgendwie ist es nicht konkret geworden. Und dann ist er gestorben. Und das Kind war 3,5 und ich muss Ihnen sagen, ich hatte keine Kraft, irgendwo auszuwandern. Und das war noch die Zeit nach dem Prager Frühling, wo die Grenze noch offen war, wo meine Eltern und meine Schwester hierher kommen konnten. Die konnten Deutsch, weil sie aus Österreich-Ungarischer Monarchie kommen, wo die Muttersprache meine Mutter Deutsch war und die hat hier dann doch mal Fuß gefasst und wir waren wieder zusammen und da sollte ich wieder nach Amerika. Dort ist auch nicht so alles so einfach.
Sie waren in den Jahren, seitdem Sie auch angefangen haben, öffentlich über Ihre Geschichte und die Geschichte Ihrer Familie zu sprechen, auch immer wieder in Auschwitz. Was fühlen Sie, wenn Sie dieses Gelände betreten heute?
Immer wieder. Ja, seit letzten 10 Jahren immer wieder. Ich fühle eine Leere. Für mich ist Auschwitz der größte Friedhof der Welt. Am meisten sind wir dort doch im Januar, wo kalt ist. Und da ist die Öffentlichkeit nicht, weil da sind diese Befreiungszeremonien und so weiter. Und dadurch ist es nicht dieser Auschwitz-Tourismus, was die Leute beschreiben. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das so ist, wenn die im Sommer die Klassen reinkommen. Und dann sagt man, das ist nicht würdig, was da dort passiert, dass man isst und dass man laut ist und also es wurde sehr kritisch auch in manchen Büchern beschrieben, aber wo ich dort war, war es am meisten recherchieren in Archiv und dann bei Befreiungsgedenkfeier, wo ich auch zweimal gesprochen habe, 2011 und letztes Jahr. 2023, also eine Rede gehalten hat bei einer Gedenkfeier. Und letztes Jahr war auch meine Enkelin mit, die Jüngere, mit 21. Mhm.
Wenn ich Ihre Lebensgeschichte hätte, ohne mir anmaßen zu wollen, mich da hineinversetzen zu können. Aber für mich wäre, glaube ich, oder ich stelle mir vor, dass dieses große Warum da ständig omnipräsent immer noch da ist. Deshalb vielleicht eine zweigeteilte Frage. Spielt dieses Warum für Sie heute noch eine Rolle oder hat es in all den Jahren eine Rolle gespielt?
Meinen Sie, warum Deutschland?
Warum Antisemitismus? Warum diese Vernichtung von Juden? Warum diese Gewalt? Warum dieser Hass?
Dieser Hass. Also das ist richtig Hass, was man spürt. Das ist, die Juden sind klüger, die haben das ganze Geld, die manipulieren Coronaviren und weiß es nicht, welchen Blödsinn man uns zuschreibt. Aber das ist, zuerst ist das richtig, was Sie sagen, das ist auffallend und schon lange. Da gibt's verschiedene Ursachen oder verschiedene Theorien, dass die Juden immer Geld verliehen haben, den Königen oder den Höheren, die keins hatten. Und ich weiß es nicht. Ich spüre den Hass nicht nur gegen den Juden, gegen allen Minderheiten. Und ob das jetzt Sinti-Roma sind, ob das Homosexuellen sind. Also das ist immer eine Minderheit, die anders ist. Da kann man den Schmerz des anderen nicht fühlen, dass man so behandelt wird, ja, dass man ermordet wird, nur weil man jüdisch ist. Und natürlich kommen politische Situationen und wirtschaftliche Situationen noch dazu, die Leute da drin bestärken. Und deswegen auch der Rechtsruck. Die Leute sind nicht zufrieden, auch mit unserer Regierung nicht. Dann wählen die was anderes, weil die meinen, dass es besser wird. Ja.
Findet man sich damit als Antwort irgendwann ab, dass man sagt, Ich kann es mir so ganz genau irgendwie nicht erklären, außer jetzt mit der Erklärung, die Sie gegeben haben.
Ich kann es mir wirklich nicht ganz genau erklären. Ich fühle mich so missverstanden, so falsch eingeschätzt, so gehasst. Für was? Das ist bei mir auch immer wieder Fragezeichen.
Wenn wir uns die Zahlen der Wahl anschauen von gestern, hat man auch gesehen, dass sehr, sehr viele junge Menschen die AfD gewählt haben. Jetzt waren sie auch oft an Schulen, haben vor jungen Menschen gesprochen, haben ihnen ihre Geschichte erzählt. Können Sie sich erklären, wie sowas passieren kann? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn Sie diese Lesungen oder auch diese Vorträge gehalten haben, dass wahrscheinlich schon sehr emotional darauf auch reagiert wurde, oder?
Sehr emotional, aber ich glaube, dass die Schulen, die zu meinen Lesungen mich einladen und die Lehrer, die das machen, Geschichts- und Deutschlehrer am meisten, dass da tatsächlich auch Leute sind, die anders sind, die vorbereitet sind, die Geschichtsunterricht haben, die auch von zu Hause anders geführt werden. Ich meine, es gibt auch natürlich von zu Hause Verniedlichung. Wir waren alle in Widerstand und Opa war nie ein Nazi und nie im Krieg. Aber sensibles Kind spürt sowas und ich habe mehrere Briefe von Leuten, die mich irgendwo gehört haben, die nicht Schüler sind, aber erwachsen sind, wie das verheimlicht war, dass der Opa doch im Krieg war und doch als Elektriker den Strom in die Zäune in Auschwitz eingeführt hat. Ja, weil dieses Kind hat weiter geforscht. Dieses Kind war schon über 40.
Glauben Sie, Sie haben das gerade angesprochen, ich habe das mal mit Evelyn Roll vor einigen Monaten diskutiert, Journalistin und Autorin, die sich in, gibt es auch eine frühere Folge mit ihr, die sich nach einem Gehirnaneurysma ganz intensiv mit ihrer Familiengeschichte beschäftigt hat.
Sie hatte Hirnaneurysma.
Sie hatte eins, ja. Hat es überlebt, genau.
Das ist ein Wunder, Gott sei
absolut,
Dank.
Absolut, absolut. Und sie hatte danach diesen inneren Drang, ihre eigene Familiengeschichte aufzuarbeiten. Und wir haben darüber gesprochen. Und dann kam es eben auch genau zu diesem Thema, ich glaube, 70% der Deutschen sagen, meine Familie war im Widerstand.
Das wäre gut.
Das wäre gut gewesen, ja. Hängt das vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass wir, ja, wahrscheinlich seit den 50ern irgendwie so getan haben, als wäre dieses Thema jetzt erledigt? Wir sind darüber hinweg, wir brauchen es nicht mehr großartig aufzuarbeiten, auch in ganz vielen Familien sich damit eigentlich nie bewusst auseinandergesetzt wurde, weil vielleicht die Eltern und dann die Großeltern nicht wirklich darüber sprechen wollten, gerade auch aus nicht nur aus der quasi Opferperspektive, sondern auch aus der Täterperspektive ganz viel totgeschwiegen wurde und uns einfach diese Aufarbeitung, diese persönliche, weil in der Schule ist es ja abstrakt, wir bekommen Bilder gezeigt, es betrifft uns persönlich nicht so richtig, außer wir kennen die eigene Familiengeschichte. Aber es ist ja alles sehr abstrakt, was uns dabei gebracht wird. Ist es vielleicht genau dieses Fehlen der persönlichen Aufarbeitung, auch der Familiengeschichte, dass wir heute so ein scheinbar schlechtes Geschichtsverständnis haben, dass wir so Fehler begehen, wie eine AfD so stark werden zu lassen?
Also ich glaube, dass Deutschland doch was macht. Also das ist auch wahr. Das ist, ich meine, ich spreche jetzt mehr von Bayern, weil ich weiß, was hier passiert. Das ist ein richtiges Programm von der Stiftung Gedenkstätte-Stiftung in Bayern. Das ist so, dass die Neuntklässler im Gymnasium im Geschichtsunterricht Nazizeit durchnehmen, dann haben die ein Zeitzeugengespräch und dann gehen die nach Dachau oder umgekehrte Reihenfolge, wie das halt geht. Und das machen die wirklich sehr gewissenhaft in der Regierung. Der Herr Freller ist der Vorsitzende und da muss ich sagen, da passiert viel, wahrscheinlich nicht viel, nicht so viel genug, was ist, ja, weil die Zeitzeugen auch aussterben, wir werden immer weniger, wir sind jetzt alle eigentlich die Kinderzeitzeugen, ja, die Älteren sind nicht mehr da oder nicht mehr gesund genug, dass sie das machen können. Es kostet viel Kraft, viel emotionale Kraft, dass sie immer wieder darüber sprechen, erklären, Fragen beantworten. Und die Kinder haben auch gute Fragen. Das ist unglaublich, was ein Kind fragt. Die Erwachsenen haben keine sehr gute Fragen oder meist nicht. Die erzählen immer ihre Geschichte. Die erzählen über Flucht. Aber niemanden fällt ein, dass er sich fragt, warum diese Flucht nötig war. Warum mussten wir flüchten? Warum war das? Die sind dadurch auch traumatisiert worden. Die Kinder, die flüchten mussten. Aber dass jemand fragt, warum haben wir eigentlich den Hitler gewählt? Demokratisch gewählt, das kommt nicht. Und möchte wissen, wie viele Leute sich die Geschichte auch anschaut bei diesen Fernsehprogrammen, die das anbieten, Geschichtserklärung, die Filme, alles, alles. Man kann das erlernen, wenn man möchte.
Ich bin vor vielen Jahren mal über einen Artikel gestolpert, vielleicht kennen Sie den sogar, aus der New York Times in den, ich glaube, frühen 20er Jahren tatsächlich, als man dort schon berichtet hat über das Aufkeimen der NSDAP, dass Hitler dort immer mehr Einfluss bekommt, immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und ich muss immer wieder an diesen Artikel zurückdenken und frage mich, wann ist denn der Punkt? Wir reden immer ganz viel über nie wieder und dann schaue ich mir dieses nie wieder ist jetzt an, was ganz viele dann auch in sozialen Netzwerken teilen und als Parole ausgeben. Und ich frage mich immer, was muss denn noch passieren, dass wirklich mal die Leute umdenken und realisieren, was sie da eigentlich gerade tun mit unserer Gesellschaft. Haben Sie eine Idee, warum uns das so schwer fällt, also als Gesellschaft? Wenn ich mir die Zahlen gestern anschaue, scheinbar auch in einer sehr großen Masse, dass wir das einfach nicht verstehen. Ist es wirklich einfach nur plumpe Ignoranz?
Naja, wir leben schon lange hier ohne Krieg. Und ich glaube, aber ich kann das auch nicht nachweisen, dass in den Menschen oft, in manchen oder in vielen, so eine Sehnsucht nach starker Führung ist. Ein Mann, der stark ist, der sagt uns, was man macht, und da müssen wir selber nicht denken. Das ist so ein Leben, dann haben wir halt Putin oder Mao oder irgendwelche Diktaturen, die sie gar nicht gekannt haben. Und gerade diese jungen Menschen, die wissen gar nicht, was das bedeutet, wenn man um 4 in der Nacht oder um 2 in der Nacht aus dem Bett von Gestapo holt, wenn man einen Polizeistaat hat, wo man nicht sagen darf, wo man als Kind zweigleisige Erziehung bekommt und meine Mutter sagt, was man zu Hause kocht, das isst man zu Hause. Und wir wussten, meine Schwester und ich, ganz genau, was wir draußen sagen können und was zu Hause gegessen wird, ja. Also das ist schon so, dass man in diesen Diktaturen, wenn man da lebt, total ein anderes Empfinden hat. Dass irgendwas, dass irgendeine den anderen verrät und was das Folgen für die ganze Familie ist, hat. Und ich meine, gerade in der DDR, ehemaligen DDR, wo wir jetzt Mehrheit haben, in Thüringen und Sachsen, das habe ich schon gestern Abend gehört, dann denke ich mir, das kann doch nicht wahr sein. Dass gerade in diesen Ländern, die unter Diktatur gelebt haben, die auch gelitten haben, die eingesperrt worden waren, die nicht an die Uni dürften, denen die Kinder weggenommen haben. Das ist doch alles nicht aufgearbeitet. Und es ist doch über 30 Jahre, dass sie Freiheit haben. Aber Freiheit zu leben, dazu gehört auch Mut. Und die sind unzufrieden, fühlen sich abgehängt, fühlen sich nicht gleichwertig behandelt. Und die waren doch 2 Generationen unter Diktatur. Und gerade die wählen wieder diese Partei. Also das ist für mich, man hat doch nichts gelernt.
Bei all dem, was Sie erlebt haben und mit Ihrer Geschichte und allem, was da zusammenkommt, haben Sie eigentlich so ein Rezept gegen Resignation und Verzweiflung? Wenn man sich gerade solche Dinge anschaut wie die Wahl gestern und man sich danach einfach nur noch denkt, was soll denn eigentlich noch passieren? Wie sollen wir das überhaupt noch in den Griff bekommen? Und ich dann auch gestern, glaube ich, bis weit nach Mitternacht mir den Kopf zermartert habe und versucht habe, ja, weil man kommt irgendwann an diesen Punkt und sagt sich, naja, also ja, ist egal, alle, was man tut.
Sind die alle dumm? Denken die nicht oder haben Hoffnung, dass diese Partei sie aus dieser Resignation oder aus dieser Unlust, meine Resignation oder Depression oder was man alles da hat und erlebt, das ist unbegreiflich, wenn man logisch versucht zu denken, was passiert mit uns? Also als ob man diese Sehnsucht nach dem Diktator in sich hat und meint, der macht das dann richtig. Vielleicht ist das auch die Schwäche unserer Regierung. Also jetzt spreche ich von Deutschland, aber ich meine in ganz Europa. Ich meine, das ist so wie eine Pandemie inzwischen. Zuerst haben wir sie gehabt, wirklich, fast 3 Jahre, und jetzt haben wir nichts Besseres.
Wie behalten Sie sich da die Energie, weiterzukämpfen?
Ich habe mir schon auch, also ich habe nicht resigniert, absolut nicht. Aber manchmal denke ich mir, wo ist das Ergebnis? Ja, tatsächlich. aber nicht so, dass ich sage, jetzt höre ich auf. Nein, weil auch jeden Einzelnen, den man überzeugt, das ist ein kleines Steinchen.
Ja, hoffentlich.
Hoffentlich.
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und dass wir über dieses schwierige, emotionale Thema sprechen konnten.
Danke.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.